Natürlich habe auch ich noch Momente, in denen ich daran zweifle, wie und wer ich gerade bin. Und das ist auch vollkommen okay, weil ich durch diese Zweifel, wenn ich sie aktiv wahrnehme, dann mich selbst mehr hinterfragen kann. Wir sind nämlich kein fertiges Produkt, wir sind ständig in einem Wachstumsprozess.
Hey ihr Lieben und herzlich willkommen zum Podcast Erwachsen werden, lass machen.
Der Coming-of-Age-Podcast der IKK Klassik mit Uruba
und Marco.
Hunderttausende Dinge, die wir auf dem Plan haben.
Wir fangen heute mal ein bisschen anders an.
Okay.
Ich habe mir da was überlegt. Wir haben jetzt schon viel miteinander gearbeitet, hatten viele Calls und haben diesen Podcast geplant und alles.
Und vorbereitet und so.
Genau. Und ich dachte mir, heute fangen wir einfach mal anders an. Ich frage dich jetzt mal was. Wer bist du eigentlich? Also wer sitzt hier eigentlich wirklich vor mir?
Was willst du da genau wissen? Also kennst du meinen Namen? Ich bin Uruba, klinische Psychologin, Psychotherapeutin. Mach Verhaltenstherapie und ich würde sagen, bin recht offener Mensch und bin nett meistens zu allen Mitmenschen.
Meistens.
Ja. Ja, meistens, wenn ihr mich nicht nervt. Und ich liebe es zu reisen. Ja.
Das sind alles so Dinge, die weiß ich schon über dich. Das ist für mich nichts Neues. Ich meinte so ein bisschen, ich wollte jetzt gerne so ein bisschen tiefer gehen, so in Bezug auf, weiß ich nicht, Werte, Überzeugungen, so richtig.
Okay, so richtig tief gehen.
Ein bisschen tiefer auf jeden Fall, ja.
Ja, verstehe.
Wie ist es denn bei dir mit der Identitätsfindung eigentlich gerade so? Wo stehst du gerade?
Boah, große Frage. Weiß ich gar nicht so richtig, ehrlich gesagt, weil es halt wirklich so eine weite Frage ist. Ich würde sagen, ich bin eigentlich ganz zufrieden aktuell. Ich weiß so mehr oder weniger, was ich mag, welche Menschen ich mag, wie ich.
Welche Menschen magst du?
Menschen, die nett zu mir sind.
Ja,
nein,
okay.
Spaß. Menschen, die mich unterstützen, Menschen, die ähnliche Interessen und Werte wie ich haben und so weiter. Ja, also so grob weiß ich es schon, ne? Also ich kann mich jetzt auch ein bisschen besser als früher, wenn ich jetzt so an meine Jugendzeit denke, ich kann mich jetzt aktuell viel besser abgrenzen von Dingen, die mir nicht gut tun, von Menschen, die mir nicht gut tun. Aber trotzdem bin ich in vielen Bereichen trotzdem noch unsicher. Also würde nie sagen, dass ich jetzt irgendwie alles erreicht habe oder irgendwie voll weiß, wo ich hin möchte. So.
Brennt mir ja schon ein bisschen unter den Fingernägeln, gerade zu fragen, welcher Bereich das genau ist, in dem du unsicher bist. Aber du musst es natürlich nicht beantworten.
Aber wie ist es denn bei dir?
Ah ja, schön ablenken auf den anderen. Ne? Ich habe natürlich geahnt, dass du mir diese Frage zurückstellen wirst und habe mich auch ein bisschen darauf vorbereitet, weil ich auch eigentlich, als ich mir das überlegt habe, völlig überfordert damit war, so wie erkläre ich dir jetzt genau, wer ich bin?
Yeah.
Und habe dann so ein bisschen recherchiert, was gehört eigentlich alles zur Identität und bin dann auf so Begriffe gestoßen, also so eine Liste gestoßen wie kulturelle und familiäre Herkunft. Da könnte ich dir zum Beispiel sagen, okay, ich bin in Deutschland geboren als Sohn einer Bolivianerin und eines deutschen Mannes. Körper und Geschlecht stand da mit dabei und da könnte ich mich auch relativ klar positionieren. Also ich bin 1,83 groß, das Gewicht spielt hier keine Rolle. Geschlecht männlich.
Ja. Yeah.
Genau, Freundschaften und Beziehungen standen da und ja, ich pflege viele Freundschaften und Beziehungen in verschiedenen, auf verschiedenen oder verschiedene Freundeskreise, sagen wir es mal so. Und pflege auch eine besonders intensive Beziehung zu meiner Partnerin. Genau. Träume und Ziele habe ich auch.
Ich hoffe es.
Ja. Ich will zum Beispiel gern, eigentlich, ich glaube, ich. Das lässt mich nicht so richtig los. Ich glaube, ich wäre gern Stadionsprecher.
Oh.
Ja, das wäre so ein Traum.
Ich könnte es mir voll gut bei dir vorstellen.
So mindestens einmal. Zumindest einmal im Stadion so, ja.
Ja, ich könnte es mir aber richtig gut bei dir vorstellen, weil du hast manchmal richtig so eine eine Sprecherstimme.
Ja, danke. Siehst du, das wieder etwas, jetzt definierst du mich auch schon mit meiner Identität.
Stimmt,
sehr gut. Persönlichkeit, genau, das überlasse ich lieber anderen, ne, so darüber zu urteilen. Aber ich glaube, häufig, wenn Leute über mich reden, dann geht es schon häufig um Humor.
Yeah.
Und Authentizität habe ich öfter mal gehört. Nehme ich natürlich gerne an, so finde ich gut. Soziale Rollen, ich bin Bruder, ich bin Sohn, ich bin bald Vater, ich bin Podcast-Partner, Co-Moderator,
Host.
Genau. Werte und Überzeugungen, Gefühle und Selbstbild, boah, das geht alles so weit, ne?
Das ist echt viel.
Eigentlich überhaupt nicht auf.
Ja.
So.
Aber ich find's gut, dass du am Anfang auch Kultur genannt hast, weil das war für mich schon so ein wichtiger Begriff, weil ich habe ja einen Migrationshintergrund und bin zwischen zwei Kulturen, sage ich mal, aufgewachsen.
Ja.
Da ist es mir nicht immer leicht gefallen, sage ich mal, so die Mitte zu finden oder so meine Balance. Und dann wiederum sowas wie Beruf oder so, das ist mir dann super einfach gefallen. Also einfach so mich zu entscheiden, was ich überhaupt werden möchte. Ich will schon, seitdem ich 13 bin oder so, Psychologin werden.
Ja, krass. Ja. So früh wusstest du.
Ja, ja, tatsächlich in der 7. Klasse schon.
Okay, crazy.
Ja, das ist wirklich crazy. Also cool. Es ist sozusagen, eine Sache ist mega schwer gewesen, die andere wiederum nicht. Also ich denke, da gibt es einfach große Unterschiede. Mhm. Ne?
Also für alle, die es jetzt noch nicht geahnt haben, es geht heute um das Thema Identitätsfindung. Mhm. Ich glaube, es war relativ deutlich auch. Und deswegen haben wir natürlich auch wieder eine tolle Gästin am Start heute. Das ist die Alina Stark. Die ist auf TikTok und Instagram sehr aktiv. Oh, ihr findet sie unter dem, wie sagt man, Instagram-Handle, unter dem Namen Alina X Stark. Und sie hat auch ein Buch geschrieben, das heißt 18 Weisheiten in 18 Jahren. Ein Lebenswegweiser über Heilung, Transformation und Erwachsenwerden. Mhm. Und weil sie sich so sehr mit diesem Thema auseinandersetzt, haben wir sie natürlich auch schon mal gefragt, was war denn so ihre intensivste Phase der Identitätsfindung und wie hat sie so ihren Weg gefunden und vor allem, wo steht sie jetzt gerade? Mhm. Und das hören wir uns mal an.
Die intensivste Phase meiner Identitätsfindung hatte ich definitiv mit 18, als ich eigentlich dachte, ich müsste jetzt super viele Antworten haben auf viele Fragen, aber genau das Gegenteil eingetroffen ist und ich mich sehr verloren gefühlt habe, weil ich eben nicht mehr wusste, wer ich eigentlich bin, wo es um mich hingehen soll, was ich überhaupt will. Und da hilft nichts anderes, als sich mit sich selbst hinzusetzen, ein Blatt Papier, einen Stift zu nehmen und die Gedanken aufzuschreiben, also einen richtigen Braindump zu machen. Bedeutet, ohne Filter, ohne Wertung alles rauszulassen. Und dann kannst du Muster erkennen, kannst dann anfangen zu hinterfragen, wo kommen die Ängste her, wo kommen die Zweifel, woher diese ganzen Gedanken? Welche Situationen, welche Erlebnisse können das Ganze ausgelöst haben? Und das hört sich jetzt leicht an, ist tatsächlich eine intensive Arbeit, kann teilweise auch eklig werden, weil es nur funktioniert, wenn du mit dir ehrlich bist. Das Gute daran ist aber, dass es mit der Zeit leichter wird, weil du dich eben besser kennenlernst. Und ich zu meinem Teil kann sagen, vor ein paar Jahren habe ich mich nicht mal im Spiegel ansehen können und heute liebe ich mich und schätze mich wert, auch mit Zweifeln und Ängsten.
Mega. Das klingt richtig gut. Mhm. Klingt nach einem krassen Weg, den sie gegangen ist und klingt auch so nach richtig viel Arbeit.
Total.
Also sie klingt so richtig aktiv, als würde sie sich wirklich aktiv selbst reflektieren und gucken, wo kommen ihre ganzen Themen her und ne, wo will sie hin etc. Spannend.
Total. Und ich glaube, sie hält sich auch viel selbst aus. Also viele unangenehme Gefühle, viele unangenehme Themen, die jeder von uns eigentlich hat. Ne? Mhm. So. Und ich glaube, die macht da dann damit auch viel für ihre mentale Gesundheit. Weil ich kann mich daran erinnern, ich wurde mal einmal in einem Interview gefragt, so, was ist so die eine Sache, die man machen kann, um seine mentale Gesundheit so zu schützen? Mhm. Und natürlich gibt es nicht die eine Sache. So, ne? Aber meine Antwort war schon so, ja, sich selbst kennenlernen eigentlich. Mhm. Weil ich glaube, damit kann man schon echt viel, sag ich mal, erreichen bei sich. Mhm. Ne? Also so gucken, hey, was mag ich denn? Was sind denn meine Grenzen? Wo sind meine Unsicherheiten? Was sind meine Baustellen? Wo muss ich noch ein bisschen mehr machen? Wo kann ich eher selbstbewusster sein? Also ich glaube, das macht schon viel aus.
Ja, total. Macht. Und so wie ich es verstanden habe, macht sie ja auch echt wahnsinnig viel mit sich selbst aus. Also ist das denn so ratsam aus deiner Sicht als Psychologin? Kann man das gut machen? Oder ich sag mal so, kann es auch nach hinten losgehen? Ne? Also wenn ich mich so mit meinen Glaubenssätzen auseinandersetzen, mit meinen, weiß ich nicht, unbewussten Dingen vielleicht auch, die dann hochkommen. Also ich stelle mir so vor, so auch aus meiner Therapieerfahrung oder so, dass da natürlich auch Dinge zum Vorschein kommen können, die vielleicht gar nicht so einfach auszuhalten sind.
Nee, total. Und das ist nicht verkehrt, sage ich mal, so an sich. Also es gibt da kein richtig oder falsch. Aber ich würde schon sagen, es ist gar nicht so einfach, das alleine zu machen. Und sie meinte ja auch, dass sie so einen Braindump macht, ne, alles aufschreibt und so weiter. Auch das bringt viel Struktur rein. Aber die Frage ist ja manchmal häufig auch so, was schreibe ich dann überhaupt auf? So? Oder was sind denn so meine Muster? Und die alleine zu entdecken, ist nicht so einfach. Ne?
Ja.
Also wenn man dann sich da überfordert fühlt oder wenn man da irgendwie niedergeschlagen ist oder einfach nicht da weiterkommt und es einem dadurch nochmal schlechter geht, würde ich mich nicht da unter Druck setzen.
Das wäre so meine Befürchtung, ja.
Richtig. Ja.
Und ich, als ich es gehört habe, dachte ich auch so, boah, ich glaube, das Allerschwierigste von dem, was sie so erzählt hat, ist, glaube ich, so 100% ehrlich zu sein.
Stimmt.
Also vor allem zu sich selbst auch. Also das auszuhalten, zu sagen, ich habe dieses und jenes Thema oder so, ne, was auch immer das ist, eine Scham, eine Angst, whatever so. Und das auch auszuhalten, weil selbst in der Therapie, im geschützten Rahmen, wenn da jemand dabei sitzt, so fand ich das immer aus eigener Erfahrung wahnsinnig schwer. Und ja, stell mir das einfach schwierig vor. Dann
total. Und ich glaube, man hat häufig dieses Bild von so, ja, so Selbstfindung, ne, Selbstreflexion. Da, das wird total häufig romantisiert, finde ich so. Mhm. Ne, man hatte so die, ich weiß nicht, welches Bild du hast, aber ich habe so ein Bild von, ah, ich bin auf Bali und meditiere und bin jetzt so ganz erlöst.
Nichts gegen Meditieren auf Bali, aber ich weiß, was du meinst. Das klingt immer so.
Ja.
Man muss nur ein bisschen Yoga machen und dann findet man sich schon und dann ist das Leben easy so. Aber man trifft natürlich auf dieser Reise auch auf Widerstände, auf Themen, auf sich selbst am Ende.
Ne? Sehr viele so unangenehme Gefühle. Ne? Mhm. Also das ist, ich glaube, das erschreckt total viele Menschen, wenn sie das dann machen. Und weil es sich dann so, sage ich mal, unangenehm anfühlt und so schlecht anfühlt, haben sie das Gefühl, die machen es falsch und hören dann damit auf. Also es soll jetzt niemand irgendwie denken, dass er sich permanent schlecht fühlen soll, so, ne? Aber schon irgendwie dieses Romantische da, ne? Ja. Dass man, dass es jetzt irgendwie so ein Spaziergang wird und man findet dann zu sich selbst und dann ist der Prozess abgeschlossen und so. Das ist meistens nicht so die Realität und keiner von uns möchte sich schlecht fühlen, ne? Und wir haben auch voll viele Strategien, sage ich mal, für uns entwickelt, um häufig diese unangenehmen Gefühle wegzudrücken, ne? Ich kenne das von mir, dass ich dann häufig mein Handy in die Hand nehme, auch ne, sowas wie beim Spazierengehen ständig Podcast und so hören, also kaum so diese Ruhe zulassen. Also wir sind gar nicht mehr so trainiert, um so reinzuhören, um auch mal diese unangenehmen Gefühle auszuhalten.
Ja, und ich dachte eben auch noch, also zum Kennenlernen, sich selbst kennenlernen, sich komplett und ganz kennenlernen, gehört eben auch, also es, ne, gehört eben auch dann die, gehören auch die Schattenseiten dazu sozusagen. Voll. Und dann kam mir eben so der Spruch, ja, das Leben ist kein Ponyhof. Doch, das Leben kann schon mal ein Ponyhof sein, aber ich glaube auch, der Ponyhof hat halt hintenrum irgendwie auch eine, so einen
Stall.
Ja, einen Stall, so eine kleine Müllhalde, genau, so ein bisschen so, wo so ein bisschen der Mist rumliegt sozusagen. Und auch den muss man sich muss angucken und sagen, es ist ein Ponyhof und der Ponyhof hat diesen Misthaufen da hinten liegen sozusagen. Ja. Und das gehört eben auch dazu.
Ja.
Also ich nenne es jetzt mal diese negativen Gefühle. Warum sind die denn so wichtig?
Also ich finde es total gut, dass du negativ sagst, weil die meisten immer so zu diesen unangenehmen Gefühlen negativ sagen.
Ja.
Und wir Psychologen immer sagen, unangenehme Gefühle.
Okay, unangenehme
Gefühle. Ja, genau, weil jedes Gefühl hat eine Funktion. Und wenn wir sagen, das ist ein negatives Gefühl, dann würden wir ja sagen, hey, das darf nicht da sein. Mhm. Und es hat keine Funktion. Das muss ich einfach nur wegdrücken und dann sozusagen ist gut. Aber jedes Gefühl sagt uns eigentlich, ob Bedürfnisse erfüllt sind oder nicht, unsere individuellen Bedürfnisse, ob es uns gut geht, ob wir was verändern sollen. Und deswegen sind die zwar unangenehm, so ne, zum Aushalten einfach nur, aber die haben eine Funktion. Und ich mache das auch in meinen Workshops und auch in der Therapie, dass ich einfach mal so Gefühlslisten austeile und die Menschen einfach mal lernen sollen, ihre Gefühle zu benennen.
Gar nicht so einfach, ne? Weil es gibt eigentlich viel mehr Gefühlszustände, glaube ich, als mein Vokabular hergibt sozusagen.
Richtig, ja.
Das Standardvokabular.
Richtig. Also wir sagen meistens einfach nur so, ja, mir geht's gut, mir geht's schlecht oder ich bin irgendwie, keine Ahnung, wütend, habe Angst so. Aber es gibt ja voll viele kleine Feinheiten.
Ja.
Und es macht schon einen riesen Unterschied, wenn man es benennen kann. Mhm. Das ist wie so, ich gebe da mal so ein Beispiel, wenn es dann irgendwie schlecht geht und man liest so das passende Zitat auf Instagram oder sonst wo und dann denkt man sich, boah, da fühle ich mich gesehen. Ja. So. Mhm. Und das kann man auch mit sich selbst machen, indem man die Gefühle einfach mal benennt.
Eigentlich ganz schön, weil wenn ich es wirklich richtig benenne, dann, was du gerade gesagt hast, dann fühle ich mich halt auch von mir selbst gesehen.
Richtig.
Und irgendwie ist das Gefühl dann auch gewertschätzt in dem Moment so.
Richtig. Und so kommt man auch so einfach so ein bisschen, sage ich mal, seinen Kern, das ist jetzt ein bisschen krass ausgedrückt, aber so seinen Kern näher, so was möchte ich denn, was brauche ich denn, was sind denn so meine Bedürfnisse und so weiter. Und natürlich können nicht alle Bedürfnisse ständig erfüllt sein. Es ist total unrealistisch, dass wir irgendwie so durch den Alltag gehen und sagen, boah, ja, mir geht's voll gut und perfekter könnte es nicht sein. Mhm. Es ist normal, dass bestimmte Bedürfnisse nicht erfüllt sind und manche schon, aber so, sag ich mal, chronisch nicht erfüllte Bedürfnisse, dass man die entdeckt und dann nachgeht.
Okay. Und das ist wahrscheinlich in der Theorie easy.
Ja.
Aber praktisch wahrscheinlich gar nicht so einfach umzusetzen.
Überhaupt nicht.
Deswegen auch da der Tipp, nett zu sich zu sein im Prozess. Und ein bisschen darüber hat Alina ja auch gesprochen und einen ganz interessanten Vergleich gezogen zum Dating, nämlich tatsächlich. Sie fragt sich nämlich gerne Folgendes.
Für mich ist zuallererst immer wichtig, Worte wie Selbstbewusstsein zu definieren. Und wie das Wort schon sagt, heißt es, sich seiner selbst bewusst zu sein. Oder auch anders gesagt, sich selbst zu kennen. Und hier ist der springende Punkt. Wann hast du dir zuletzt wirklich aktiv die Zeit genommen, dich kennenzulernen? Es ist nämlich verrückt, wir nehmen uns super viel Zeit, zum Beispiel beim Daten, andere Menschen kennenzulernen. Wir stellen die wildesten und tiefgründigsten Fragen, aber hast du dir selber diese Fragen schon mal beantwortet? Denn erst wenn du dich selber kennst, kannst du auch für dich entsprechend einstehen. Ein simples Beispiel, wenn jemand zu mir kommt und sagt, hi Anna, dann sage ich ganz klar, nein, ich heiße Alina. Und kann auch diese Grenze setzen. Und Grenzen setzen ist so, so wichtig für dein eigenes Selbstbild, weil du mit einem Ja bzw. mit einem Nein dein eigenes Selbstbild bestätigst und auch verstärkst. Und damit verstärkst du automatisch auch deine Selbstliebe und auch dein Selbstbewusstsein.
Das ist echt interessant. Ich finde, es mit dem Dating trifft es schon echt sehr gut.
Ja, total. Ne? Also ein Date mit sich selbst eigentlich mal ausfragen.
Wir stellen echt anderen Menschen mehr Fragen, als wir uns selbst meistens stellen. Und ich finde, Dating ist ja auch nicht immer nur angenehm. Ne? Und,
das stimmt.
Und ja, und trotzdem hat man so ein Ziel vor Augen, ne? Jemanden kennenzulernen und so weiter. Und man macht ja, die meisten von uns machen dann weiter.
Ja total. Ist, ne? Ja, kommen wir noch mal kurz zu den unangenehmen Gefühlen. Mhm. Eins dieser unangenehmen Gefühle kann nämlich Zweifel sein, zum Beispiel auch Zweifel an der eigenen Identität. Und wie Alina damit umgeht, haben wir sie auch gefragt. Was hat sie uns erzählt?
Bei der Frage musste ich schmunzeln, weil natürlich habe auch ich noch Momente, in denen ich daran zweifle, wie und wer ich gerade bin. Und das ist auch vollkommen okay, weil ich durch diese Zweifel, wenn ich sie aktiv wahrnehme, dann mich selbst mehr hinterfragen kann. Wir sind nämlich kein fertiges Produkt, wir sind ständig in einem Wachstumsprozess. Ich sehe es so, dass wir mit unserer Identität einen Kern haben, sich dieser aber ständig und immer verformt durch unsere neuen Erfahrungen, durch neue Facetten, die eben dazukommen. Und diese Facetten dürfen neu kennengelernt werden. Es kann dann sogar sein, dass er Facetten dazu kommen, die plötzlich im Kontrast mit anderen Seiten von dir stehen. Und dadurch können auf jeden Fall mal Zweifel aufkommen und das ist dann okay. Hauptsache, du gibst dir den Raum dafür, das alles wahrzunehmen und das Ganze zu fühlen. Am besten natürlich mit meiner Lieblingstechnik, Blatt Papier und Stift. Das Ganze einfach einmal runterjournalen, beziehungsweise auch mit Shadowwork sich da einmal durcharbeiten.
Ich mag ihre Energy, ja, sie ist richtig dahinter, so, ne, also.
Total motiviert auch.
Auch so Braindump machen und Shadowwork und so, sie hat schon richtig das Vokabular drauf irgendwie. Ja. Und trotzdem, sie macht echt ganz schön viel mit sich alleine aus.
Boah, ne? Total viel.
Heftig, oder?
Ja, es kann heftig sein.
Ja.
Ne, also ich würde da auch immer wieder sagen, hey, wenn es euch nicht gut geht damit, ne, dann lieber sein lassen, ne, vor allem wenn man so, weiß ich nicht, wenn ich jetzt auch so an Menschen denke, die irgendwie Depressionen gerade haben, ne, oder denen es gerade sowieso nicht gut geht, wenn Panikattacken und so weiter da sind und sich dann nochmal so unter Druck setzen, hey, ich muss mich jetzt kennenlernen und ich muss jetzt diesen Prozess starten und muss jetzt durch meine unangenehmen Gefühle durch, das kann einen schon wirklich überfordern.
Ja, ich höre auch gerade nur noch muss.
Ja, genau.
Das ist halt auch so ein
und es kann ja schon so ein Selbstoptimierungsdruck auch sein, ne? Muss nicht sein, also es kann auch sehr gut sozusagen ausgehen. Ja. Also da dann einfach ein bisschen mehr auf sich zu hören und zu sagen, hey, muss das jetzt gerade sein oder kann ich das auch auf eine bessere Phase oder so vertagen?
Ja, ne? Total. Also auch da wieder, wie so oft, wie wir sagen, einfach sanft zu sich sein und geduldig und auch schauen, passt es gerade und ne, nicht hier. Das ist kein Trophäensammeln sozusagen, sondern so. Also ich glaube, selbst ein Superathlet, der braucht auch mal eine Pause oder eine Superathletin und muss auch mal regenerieren und kann dann wieder angreifen. So, ne? Und vielleicht, weiß nicht, vielleicht ist das ja ein ganz guter Vergleich. Und zum Thema Shadowwork, was sie angesprochen hat, ist wahrscheinlich vielen nicht ein Begriff. Und ich schätze mal, das ist der Misthaufen, den ich angesprochen habe, der im Schatten hinter dem Ponyhof liegt, oder? Also das ist so mit so eigenen Anteilen, Schattenanteile, die man so ein bisschen verdrängt in den Schatten eher so, die nicht so den Platz an der Sonne haben.
Genau, oder? Das ist sozusagen Schattenarbeit. Das kommt so aus der analytischen Psychologie von Carl Gustav Gustav Jung. Mhm. Und da geht es so um diese verdrängten, unbewussten Anteile. Ne? Sowas wie, was sind meine Glaubenssätze, der innere Kritiker. Das sind jetzt so ein bisschen Begriffe auch aus der Verhaltenstherapie.
Ja.
Aber das setzt das so ein bisschen, sage ich mal, gleich. Ne? Dass man guckt, hey, in welchen Bereichen mache ich mir denn Druck? Warum mache ich mir in diesem Bereich genau Druck? Mhm. Ne? Also alles so, was so automatisch abläuft und gar nicht so bewusst abläuft, wo wir nicht so eine bewusste Entscheidung treffen, sondern es ist einfach normal so, ne, dass man sich so ein bisschen mehr darüber die Gedanken macht.
Ja, ja, spannend. Shadowwork, okay. Probiere ich auch mal aus. Wieder was gelernt. Worüber wir bisher noch nicht gesprochen haben, ist, glaube ich, nicht ganz unwichtig, auch beim Thema Identitätsfindung, ist ja das Thema Selbstliebe, weil, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber wenn ich also mich selbst entdecke, auch zu mir stehen will, zu meiner Identität stehen will, brauchst ja wahrscheinlich dann auch ein bisschen Selbstliebe, ne? Dass man auch dann, sage ich mal, da stehen kann und sagen kann, das bin ich. Und also zumindest Akzeptanz, oder?
Ja, Akzeptanz ist ein gutes Wort. Selbstliebe, da muss ich gerade so ein bisschen aufatmen, weil es ist irgendwie ein schwieriger Begriff für mich, ehrlich gesagt. Das wird auch gerade so voll hochgebauscht, finde ich, so in den sozialen Medien. Wir müssen uns einfach nur selbst lieben und dann ist alles in Ordnung. Aber ich finde es für so viele Menschen so unglaublich unrealistisch, sich ständig und oder die meiste Zeit sich selbst zu lieben. Auch wenn ich an mich alleine denke, dann sorry, aber ich habe sehr viele kritische Sätze auch in mir, mir selbst gegenüber. Und Selbstliebe ist da schon wirklich sehr weit weg, für, vor allem für einige Menschen. Und dann diesen Druck aufzubauen, ach, du musst ja nur dich selbst lieben, dann wird alles sozusagen gut. Ich finde, es hilft schon, wenn wir sozusagen diese Abwertungen, diese Selbstabwertungen, die wir über uns selbst sozusagen im Kopf haben, ne, oder wenn ich in den Spiegel schaue und denke so, boah, meine Arme sehen wieder fett aus, so, ne, oder mich halt in dem Moment selbst abwerte, wenn ich versuche, wenigstens das wegzulassen. Also ich muss jetzt nicht sagen, ich liebe meine Arme, weil das ist einfach unrealistisch. Wenn man die nicht mag, dann mag man die halt in dem Moment nicht.
Kann halt auch sein, dass man sie vielleicht nie mag.
Ja, richtig.
Aber dann,
aber wenigstens nicht fertig machen, wenigstens nicht abwerten. Ja. Also, dass diese Abwesenheit von Abwertungen, die macht schon unglaublich viel aus. Das ist so eine Neutralität, die einfach reinkommt. Und das macht dann eigentlich auch selbstbewusster in, sozusagen einfach so im Prozess. Also, es muss nicht immer lieben sein. Es macht schon unglaublich viel aus, wenn man aufhört, sich selbst fertig zu machen die ganze Zeit.
Und vor allem, also frag dich mal selbst, wie fühlt sich das an, wenn ich dich zwinge, jemanden zu lieben?
Richtig.
Liebst du die Person dann?
Ja.
Wahrscheinlich nicht. Du wirst wahrscheinlich eher ein Druck verspüren.
Ja,
so, ne?
Das ist dann eher so ein Trotzgefühl, so erst recht dich.
So oder okay, dann liebe ich dich halt. Und das ist auch keine echte Liebe. Und ich finde es schön, dass du das gerade nochmal angesprochen hast, weil es einfach auch wirklich sofort den Druck rausnimmt.
Ja,
so.
Genau.
Und genau, bei all den Ratgebern und Social-Media-Posts, die man so sieht, wenn man sich in dieser Bubble so ein bisschen bewegt,
richtig,
da liest man das einfach wirklich wahnsinnig häufig. Ah, ne, Selbstliebe ist so wichtig und so. Und ja, es macht aber auch wahnsinnig viel Druck und es kann halt auch schnell der Eindruck entstehen, dass man sich 100% selbst lieben muss.
Richtig.
Und da merke ich auch so, nee, das passt irgendwie, das fühlt sich auch für mich nicht stimmig an.
Ja.
Ja, es ist ein großes, weites Thema und nicht immer ganz konkret, deswegen lass es uns noch ein bisschen konkreter machen. Wenn ich jetzt zu dir komme und ich will mich selbst besser kennenlernen, ich will meine Identität finden, herausfinden, wer ich bin, was rätst du mir, wenn ich da sitze und sage, Uruba, ich weiß gar nicht so richtig, wer ich bin, wer ich sein will und überhaupt so, keine Ahnung.
Ja.
Was machen wir dann?
Ist natürlich sehr, sehr individuell, ne? Da muss man sich so die individuellen Themen so anschauen. Ja. Aber wenn ich so ganz allgemein sprechen darf, dann erstens, wir haben schon gesagt, Druck raus, ne? Also Ungeduld, das hilft nicht bei dem Prozess, ne?
Ja.
Und auch nicht in diesen Optimierungsdruck verfallen. So, ich muss jetzt alles an mir optimieren. So.
Ja.
Weil ich glaube, das ist schon echt krass die Gefahr. Dann kann wirklich so Schreiben helfen. Also Tagebuch führen. Früher hat man das Tagebuch genannt.
Ja.
Jetzt nennt man das so ganz fancy Journaling.
Ja, genau.
Also so ein Journal schreiben.
Ja. Finde ich persönlich, ist gar nicht meins. Finde ich wahnsinnig schwierig.
Finde ich völlig in Ordnung.
Immer wenn ich es mal tue, finde ich es wahnsinnig toll. Und ich kriege da gar keine Disziplin rein, weil ich es anstrengend finde.
Regelmäßig zu machen. Ja. Ne? Das ist aber für die meisten so. Und ich finde es aber auch völlig in Ordnung, es mal zu machen. vielleicht auch mal in einer Phase ein, zwei Mal zu machen und dann vielleicht irgendwie ein Jahr gar nicht zu machen und dann vielleicht wieder mal zu machen.
Ach, danke, dass du es sagst. Das beruhigt mich so.
Völlig fein. Und die Frage ist ja auch meistens so, okay, worüber schreibe ich denn jetzt?
Ja.
So, ne? Ich habe jetzt einfach mal ein paar Schreibhilfen mitgebracht. Ich lese die einfach mal ab, also wie man dann einfach anfangen kann zu schreiben. Das erste ist, stell dich mal einer Person vor, die nichts von dir weiß.
Ah.
Du darfst aber nicht deinen Namen, dein Geschlecht, dein Alter und deinen Beruf nennen.
Oh, spannend.
Wie würdest du dich vorstellen? Krass, oder?
Ja, voll. Also mein Hirn fängt sofort an zu arbeiten.
Ja,
das müssen wir vertagen. Mein Hirn ist zu langsam. Ja. Sonst wird der Podcast zu lang.
Genau. Und die zweite Schreibhilfe wäre, was macht mir Angst daran, ganz ich selbst zu sein? Und
auch
schwierig.
Keine einfache Sache auch. Also ich merke auch, da ist auch eine leichte, so, das geht schon tief.
Es geht schon tief.
Ein bisschen, kommt bei mir jedenfalls ein bisschen schwerer auf.
Ja, so. Ist es auch.
Mhm.
Und wie beeinflussen mich diese Ängste in meinem Verhalten vor allem? Ne?
Ja.
Wie gebe ich mich mit anderen Menschen? Wie verhalte ich mich? Und als letztes, welche Sätze über mich habe ich vielleicht auch früh übernommen und trage sie heute noch mit mir herum? Ne? Und ich weiß, dass ganz viele Menschen nicht so gerne schreiben. Also ich kenne es auch von mir phasenweise, ich schreibe auch nicht so gerne. Und ich gebe meinen Patienten manchmal auch den Tipp, das zückt einfach mal euer Handy und redet mit euch. Also macht einfach so eine Sprachaufnahme oder so.
Oh, gute Idee.
Ja, einfach reden. Ja. Also allein das ist ja auch schon genug. Mhm. Es muss ja nicht immer schreiben sein.
Ja, und man kann es ja auch transkribieren lassen danach. Es gibt ja genügend Online-Tools oder einfach ChatGPT erzählen. Ja, genau.
Ja,
okay.
Und so kann man auch einfach, sage ich mal, das üben, sich ein bisschen mit sich selbst auseinanderzusetzen.
Mhm.
Und dann hatte ich, glaube ich, schon mal in einer Folge gesagt, übt es mal so Main Character zu sein in eurem Leben.
Wieder, ja.
Ne?
Okay,
also so macht mal eine Stunde, was ihr nur wollt, so unabhängig davon, was so der Druck von außen ist.
Ja.
Mal einen Nachmittag, einen ganzen Tag oder ein ganzes Wochenende und so. So kann man echt mal ein bisschen mehr üben, so auf seine eigenen Bedürfnisse zu hören.
Sich dem eigenen Flow hingeben, der eigenen Lust, der eigenen, den eigenen Ideen einfach, wie man den Tag verbringen will.
Und
ja, cool.
Dann würde ich es empfehlen, vor allem jungen Menschen, probiert ganz viele neue Dinge aus.
Ah ja.
So. Ne, hält euch, ich weiß, es ist immer so ein bisschen unangenehm, neue Dinge auszuprobieren, ne, aber sowas wie Praktika, fragt Menschen, ne, wie so deren Leben aussah, spricht neue Menschen an, fremde Menschen an.
Ja.
Und ich weiß, es ist, also mir macht es Angst, fremde Menschen anzusprechen.
Ja. Ja.
Aber wenn ich es mal gemacht habe, dann entwickelt sich da immer was total Schönes. Und die meisten sind da so richtig verkopft und unsicher, aber die meisten Menschen freuen sich auch, angesprochen zu werden.
Ja, das ist so heutzutage, gerade wo alles eigentlich oder vieles nur noch digital abläuft, kann es auch einfach eine schöne Überraschung sein, jemanden mal anzusprechen und zu sagen, hey, ich habe gesehen, du machst das und das,
richtig.
Voll cool. Wie bist du dazu gekommen?
Richtig.
Und so ein bisschen, ja, neue Erfahrungen zu sammeln.
Ja. Mhm. Und einfach mal, ne, geht mal in eine fremde Stadt oder so alleine. Also macht auch mal Dinge alleine.
Ja, das kann ich auch sehr empfehlen.
Das ist, ich weiß zum Beispiel noch, ich habe ein Auslandssemester gemacht im Studium, in Australien tatsächlich, also ganz, ganz weit weg.
Ja, krass.
Und das war so die erste Erfahrung, wo ich so komplett auf mich alleine gestellt war, wo niemand da war.
Ja.
Und es muss nicht die Reise nach Australien sein, also ganz ehrlich, das muss es nicht.
Aber du warst natürlich nie allein, die Spinnen waren ja immer dabei in Australien.
Das stimmt. Aber ich habe da einfach mich ganz anders nochmal kennengelernt, ohne so mein gewohntes Umfeld und so weiter. Und das kann man auch im kleinen Rahmen sozusagen, ne, sich erleben, indem man einfach so einen Nachmittag alleine mit sich verbringt und guckt, hey, was gefällt mir denn, wenn meine Freundin nicht neben mir ist, wenn mein Freund nicht neben mir ist und irgendwie mich vielleicht auch ein bisschen beeinflusst oder so.
Ja, man kann sich da ja auch so nach vorne arbeiten, ne? Erstmal so vielleicht eine Stunde, dann mal so ein Wochenende oder einen Tag und ein Wochenende und vielleicht sagt man dann irgendwann, hey, ich mache jetzt mal einen Urlaub alleine.
Ja.
Und ich weiß aus eigener Erfahrung, einen Urlaub alleine buchen, wow, das war so eine Überwindung. Also mal so, ich bin mal eine Woche allein nach Kroatien, ich war mal zwei Wochen allein in New York auch und es war so eine Überwindung, das zu buchen.
Ja.
Aber als ich dort war, habe ich wirklich für mich entdeckt, so, ich hoffe, meine Freundin nimmt mir das nicht übel, aber das waren wirklich die besten Urlaube, weil die Erfahrung war eine ganz andere, nur mit mir allein zu sein, nur meinen Bedürfnissen zu folgen.
Ja.
Es waren nicht die besten Urlaube, ich nehme das wieder zurück.
Aber es war ein anderer Urlaub.
Es war komplett anders. Ja. So. Und ich kann es wirklich nur empfehlen, wenn man auf niemanden mehr hören muss, sondern nur auf sich hört.
ich ein anderes erlebt.
Tatsächlich auch so ein bisschen angefangen, und das hat eigentlich auch was von Journaling wieder, so ein bisschen mit mir selbst auch zu sprechen. Also ich weiß, es gab auch Momente, ich weiß, das klingt verrückt, aber wo ich angefangen habe, auch mit mir selbst zu reden, also auch mir die Antworten zu geben auf Fragen. Und das war super spannend. Kann man ja auch mal probieren.
Ja, und in dem Moment, wo man mehr alleine ist, ist auch dieser innere Monolog, den man hat, ja ein bisschen lauter, beziehungsweise den kann man eher hören.
Ja, genau. Ja, und ich habe mir dann gedacht, okay, wenn ich ihn eh schon so laut höre, dann spreche ich ihn auch aus. Ja. Ja, cool. Super Tipps von dir auf jeden Fall. Vielen Dank. Wie sieht's denn eigentlich mit Persönlichkeitstests aus? Also ich bin ein bisschen so aufgewachsen, weil bei uns zu Hause lag auch immer irgendwie so ein Magazin rum oder sowas, wo es dann so irgendwelche Persönlichkeitstests gab. Ich weiß, als Kind hat mich das schon total begeistert. Und es gibt es ja immer noch wahnsinnig viel, also irgendwie Tests, wo man irgendwie rausfindet, ich weiß nicht genau, wie die heißen, aber es gibt diese Tests, da findet man raus, man ist ein ENFJ oder
so Introvert.
Whatever. Ja, genau, Extrovert.
Ja.
Was hältst du davon?
Oh, schwierig. Also Persönlichkeitstests, vor allem die aus dem Magazin, da muss ich gerade ein bisschen schlucken.
Hey, da war ich noch ein Kind, okay.
Ich weiß.
Mache ich auch nicht mehr.
Ja, aber es gibt ehrlich gesagt total wenige Persönlichkeitstests, die auch in der Therapie zugelassen sind. Also die wirklich valide sind, die wirklich sozusagen so eine Aussagekraft haben. Und auch wenn ich die in der Therapie einsetze, und die können auch gute Hinweise geben. Ne? Also ich nutze die schon mit vielen Patienten, weil da kann man ja mal gucken, wie kann man die Behandlung am besten, sage ich mal, individuell anpassen an die Person. Und manchmal gibt es ja auch wirklich Persönlichkeitsstörungen, die vorliegen. Aber trotzdem, auch wenn ich die mit meinen Patienten mache, sage ich denen immer, das, was ich als Therapeutin und das, was der Patient als Patient wirklich für sein Verhalten, für seine Persönlichkeit sieht, das ist immer, immer wichtiger, als was der Persönlichkeitstest am Ende aussagt. Mhm. Und manchmal widersprechen wir dem Test auch.
Ja.
Dann ist das völlig fein, dann lassen wir das sozusagen einfach weg.
Dann hat der Test auch seinen Wert gehabt sozusagen, weil man merkt so, nee, das fühle ich ehrlich gesagt gar nicht.
Richtig.
Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, ne? Dass man wirklich auch mit sich selber nochmal checkt, so.
Ja. Genau.
Bin ich das wirklich, fühle ich das so 100% oder?
Genau, also sogar bei diesen super, super validen Tests, wo valide heißt es, die wurden mit mehreren 10.000 Menschen gemacht.
Ja.
Und da wurde voll viel sozusagen Forschung gemacht und deswegen sind die auch so valide. Und auch da sind die sozusagen eingeschränkt. Und die aus den Magazinen, bitte, also macht die sozusagen, weil die Spaß machen, aber glaubt denen nicht so viel.
Okay. Dann haben wir das Thema auch abgehakt.
Ja.
Und eine super Frage, die nicht aus dem Persönlichkeitstest kommt, die wir euch aber auch nicht vorenthalten wollen, ist nämlich die Frage, was ist die beste Frage, die man sich zur Identitätsfindung stellen kann? Und die haben wir auch Alina gefragt.
Die Frage, die mir am meisten geholfen hat, mich selbst besser kennenzulernen und damit auch meine Identität mehr zu finden, ist, was habe ich als Kind geliebt und gefeiert und was habe ich einfach schon abgelehnt aus Prinzip, weil ich es eben so gefühlt habe. Weil genau da ist auch der Key. Wir sind als Kinder intuitiv. Wir sind einfach und folgen unseren Gefühlen. Das macht uns authentisch. Diese Authentizität, die geht mit der Zeit einfach verloren, mit der Jugend, mit dem Erwachsenwerden, weil plötzlich so viele Vorstellungen da sind, so viel Erwartungshaltung. Zumindest war das bei mir so. Und genau dadurch habe ich dann auch peu à peu mein eigenes Selbstbild verloren, beziehungsweise es hat sich verfärbt. Und um diese Filter Stück für Stück wieder runterzukriegen, hat es mir eben geholfen, mir Gedanken darüber zu machen, was ich tun würde in meinem Leben, in meinem Alltag, was ich auch zum Beispiel anziehen würde, wenn andere Menschen es nicht kommentieren würden.
Gefällt mir, spricht mich an, muss ich sagen, die Theorie, ne, dass wir so als Kinder noch sehr authentisch sind und nur so dem folgen, worauf wir gerade Lust haben oder keine Lust haben. Macht irgendwie Sinn für mich. Wie stehst du dazu?
Finde ich jetzt auch nicht verkehrt, ne? Also Kinder haben ja noch nicht so viele Rollen im Leben, sage ich mal.
Ja.
Und sind da auch noch nicht so super differenziert. Mhm. Häufig ist es einfach vieles nur gut und schlecht und so weiter, ne? Oder möchte ich oder möchte ich nicht so. Und das kann schon helfen, dass man nicht so super komplex denkt und einfach mal guckt, was einem so gefällt.
Ja.
Was Kinder nicht so gut können, vor allem junge Kinder, ist, dass sie die Bedürfnisse verschieben. Ne? Also, dass nicht jedes Bedürfnis sofort erfüllt werden kann und soll. Ne?
Ja.
Beziehungsweise muss. Also das heißt, ne, wenn ich eine Klausur habe, aber eigentlich Lust habe draußen irgendwie, nicht, shoppen zu gehen, dann ist das sozusagen ein Bedürfnis, was ich eher vertage, ne, auf nach der Klausur.
Je nachdem, wie man drauf ist, ne?
Ja.
Ja, aber ich weiß, was du meinst.
Genau, und das sozusagen lernen wir dann schon als Erwachsene so ein bisschen. Und wenn man das bedenkt, dann ist das eine super, super Übung, denke ich.
Ja, cool. Schön, dann haben wir mal wieder mega viel Input gesammelt und tatsächlich sind wir hier auch schon am Ende. Und ich bedanke mich an der Stelle ganz herzlich bei Alina für all deine weisen Worte, die du hier gedroppt hast. Und natürlich auch bei dir. Vielen Dank für deine Expertise, für den netten Austausch, wie immer. Und ja, ich gehe mich jetzt, glaube ich, ein bisschen mit mir selbst beschäftigen, ein bisschen Braindump, Shadowworken, ein bisschen Kind sein, Main Character üben. Yeah. Und wenn ihr Lust habt, noch mehr über das Thema Identitätsfindung herauszufinden, dann schaut wie immer in unsere Shownotes oder auf ikk-klassik.de/podcast. Genau. Und
bis zum nächsten
Mal. Wir freuen uns drauf. Tschüss.